Hallo Christophorus und damit hallo zum neuen Podcast der Christophorus-Gruppe. In diesem Podcast geht es um Medizin, Pflege, Therapie und vieles mehr in unseren Einrichtungen und um die Menschen, die dahinter stehen, mit ihrem Beruf, ihrer Leidenschaft. Herzlich willkommen!
Die Erkrankung beginnt aber oft schon Jahrzehnte vor Beginn der Symptome. Die klassischen Symptome wie Zittern oder Bewegungsarmut treten irgendwann auf. Aber viel früher kommt es, wenn man wirklich an Frühsymptome denkt, zu Riechstörungen. Auch Symptome wie Verstopfung oder Schlafstörungen gehen der Erkrankung oft voraus.
Vor mehr als 200 Jahren wurde sie das erste Mal beschrieben vom englischen Arzt James Parkinson. Und er gab der Krankheit auch seinen Namen. Morbus Parkinson. Heute sind in Deutschland rund 400.000 Menschen davon betroffen. Wir nutzen den Welt-Parkinson-Tag am 11. April, um über die Erkrankung und ihre Behandlung in den Christophorus-Kliniken zu berichten. Im neuen Podcast der Christophorus-Gruppe. Ich bin Claudia Koller und meine Gäste zu dem Thema sind Herr Dr. Perez-González und Nadine Kleen. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Dr. Perez. Zu Beginn würde ich Ihnen gerne drei Fragen stellen, damit wir Sie ein bisschen besser kennenlernen. Wer sind Sie? Was machen Sie? Und warum ist es denn eine gute Idee, mit Ihnen über das Thema Parkinson zu sprechen?
Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ist auch für mich Premiere, einen Podcast zu halten. Ich habe häufiger schon Vorträge gehalten, Arbeitsgruppen, aber das ist auch für mich was Neues. Wer bin ich? Das ist schon fast eine philosophische Frage. Ich lasse es mal bewenden bei den Fakten. Also ich bin 1968 in Münster geboren, als Kind zwei spanischer Gastarbeiter und habe dann auch in Münster studiert und dann auch letztendlich über 15 Jahre hinweg in Münster auch Medizin gemacht. Und da komme ich auch schon zur nächsten Frage. Ich bin Neurologe und das von ganzem Herzen und mit viel Leidenschaft. Ein Fach, das mir immer sehr gut gefallen hat, weil es ein Gebiet ist, in dem sich sehr viel getan hat, in dem wir den Menschen viel helfen können, in dem wir zahlreiche Entwicklungen in den letzten 20 Jahren festhalten konnten. Und warum ist es eine gute Idee, mich zum Thema zu befragen? Ich habe in dieser Zeit, also 96, mache ich Neurologie, mich viel mit Parkinson beschäftigt, auch die Selbsthilfegruppen im Münsterland begleitet, später als einer von vier Klinikärzten Videotherapie Parkinson in ganz Deutschland gemacht und dadurch natürlich auch viel Erfahrung in diesem Bereich gesammelt und kenne auch, möchte ich schon sagen, viel die Sorgen, die Probleme, die die Erkrankung mit sich bringt, sowohl bei den Betroffenen als auch bei den Angehörigen.
Mhm. Prima, ja, vielen Dank dafür. Und hallo auch an Frau Kleen, herzlich willkommen. Auch an Sie die Frage, wer sind Sie, was machen Sie und warum ist es auch eine gute Idee, dass Sie heute bei dem Podcast dabei sind?
Wie Sie bereits erwähnt haben, heiße ich Nadine Kleen. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin mit der Zusatzqualifikation Parkinson-Nurse. Ja, und warum es eine gute Idee ist, sich gerade mit mir über das Thema Parkinson zu unterhalten, würde ich gern im Nachgang die Zuhörer entscheiden lassen. Dann wissen wir, ob es sich gelohnt hat, unserem Gespräch zu lauschen. Meine Intention für heute ist, dass unser Podcast hoffentlich dazu beiträgt, sich positiv mit der Erkrankung auseinanderzusetzen und dass unsere Zuhörer viel für sich selbst und eventuell auch für andere mitnehmen können.
Wunderbar. Das kriegen wir bestimmt hin. Aber erläutern Sie uns doch noch mal kurz, was eine Parkinson-Nurse, also eine Parkinson-Pflegeexpertin, übersetze ich es mal, so macht.
Als Parkinson-Nurse kümmert man sich in gewisser Weise um die Erkrankung, den Patienten selber, die Angehörigen, das Entlassungsmanagement.
Also alles im Grunde rund um speziell den Parkinson-Patienten.
Korrekt.
Was so Pflege, Organisation und so weiter angeht. Genau. Prima. Und in unserem Vorgespräch, Frau Kleen, habe ich gehört, Sie haben eine ganz besondere Verbundenheit mit der Dülmener Klinik, also mit dem Klinikstandort der Christophorus-Kliniken. Erzählen Sie uns das doch auch mal.
Ja, das stimmt. Irgendwie bin ich seit meiner Geburt mit der Klinik verbunden. Ich habe hier in Dülmen vor sehr langer Zeit das Licht der Welt erblickt. Und da wir jetzt hier gerade nicht ganz unter uns sind, möchte ich das genaue Datum nicht verraten. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich Mitte der 90er Jahre hier in die Klinik zurückgekehrt bin, um den praktischen Teil meiner Krankenpflegeausbildung hier zu absolvieren. Und im Oktober 2010 habe ich dann meinen Dienst als Gesundheits- und Krankenpflegerin hier wieder aufgenommen. Zunächst in der allgemeinen neurologischen Abteilung. Und jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ich glaube, es war Mitte 2014. Dann wurde ich freigestellt, um als Parkinson-Nurse in der Klinik tätig zu sein. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Anekdote der Geschichte ist, dass sich mein Büro nun genau dort befindet, wo früher der Kreissaal war. Also könnte man sagen, hier schließt sich der Kreis.
Auf jeden Fall.
Vielleicht war das Vorsehung, ich kann es nicht sagen.
Aber Sie also wirklich am Ort Ihrer Geburt, kann man sagen.
So ist es.
Ja, wunderbar. Toll.
Das heißt, Sie sind ja wirklich ExpertInnen für Parkinson. Und deshalb, Dr. Peres, fangen wir mal damit an. Ausgelöst wird das Krankheitsbild ja durch einen Mangel des Botenstoffes Dopamin im Gehirn. Was sind denn die ersten Symptome, die die Betroffenen vielleicht spüren oder auch im Nachhinein sich besser erklären können?
Ja, das ist oft sehr spannend, weil wenn jemand Parkinson entwickelt, denkt er immer an Zittern. Das haben aber gut ein Drittel bis die Hälfte der Betroffenen überhaupt nicht. Also ist es so, dass die Erkrankung mit einem Dopaminmangel einhergeht, das ist richtig. Die Erkrankung beginnt aber oft schon Jahrzehnte vor Beginn der Symptome. Die klassischen Symptome wie Zittern oder Bewegungsarmut treten irgendwann auf. Aber viel früher kommt es, wenn man wirklich an Frühsymptome denkt, zu Riechstörungen, die die Betroffenen gar nicht wahrnehmen, meist dann nur durch Angehörige oder retrospektiv, wenn man genauer nachhakt, wie war das denn in der Parfümerie oder wie war das denn in der Küche, haben sie das denn wahrgenommen? Auch Symptome wie Verstopfung oder Schlafstörungen gehen der Erkrankung oft voraus.
Mhm. Ja, das sind ja wirklich Symptome, die man ja auch mit anderen Umständen, ne, Stress oder wie auch immer, verbindet und gar nicht unbedingt mit der Erkrankung.
Richtig. Und das macht es halt auch so schwierig. Oft wird die Erkrankung zu Anfang, wenn Patienten dann nicht mehr gut schlafen können, über Konzentrationsstörungen berichten und letztendlich auch erschöpft sind, mit einer Depression verwechselt. Also insofern ist es gut, wenn man da differenziert sich den Patienten oder die Patientin anguckt und auch nochmal körperlich untersucht.
Genau, das heißt, Sie brauchen dann wirklich eine ganz exakte, sorgfältige Diagnose, ne?
Ja.
Wie alt sind denn die meisten Patienten, die dann tatsächlich bei Ihnen in der Klinik auf?
Ja, die Erkrankung ist eigentlich eine Erkrankung des Alters. Also die meisten Betroffenen sind über 60 Jahre alt. Aber ich habe auch schon Betroffene gehabt, dann sind es oft familiär bzw. genetisch bedingte Varianten, die unter 30 Jahre alt sind. Allerdings ist das sehr, sehr selten. Die meisten Erkrankten oder wenn die Erkrankung beginnt, sind die meisten Menschen so um die 60, 70 Jahre alt.
Und wenn diese Menschen dann zu Ihnen kommen, wie können Sie denen helfen?
Ja, zunächst einmal gucken wir natürlich nach den Symptomen. Wir untersuchen körperlich. Eine Bildgebung gehört immer mit dazu, dass man das einmal untersucht. Und je nach Alter gegebenenfalls auch laborchemische Untersuchungen. Und dann wird eine Riech- und Schriftprobe durchgeführt. Gerade die Schriftprobe ist wichtig, weil viele Patienten dann eine kleiner werdende Schrift zeigen. Und die Riechprobe, wie ich vorhin schon gesagt habe, zeigt letztendlich dann, ob jemand Riechstörung hat. Und wenn die Ergebnisse für eine Parkinson-Krankheit sprechen, dann fangen wir an, mit Medikamenten zu behandeln.
Mhm. Frau Kleen, wie können dann Pflegekräfte und vor allem Sie eben als spezielle Parkinson-Nurse, also Parkinson-Pflegeexpertin, die Betroffenen dann begleitend unterstützen?
Also ein nicht unerheblicher Vorteil meiner Arbeit ist, dass ich mir genau die Zeit nehmen darf, die meine Patienten benötigen. Damit habe ich die Möglichkeit, individuell und ganzheitlich Beratung zu leisten. Angefangen bei der Information über die Erkrankung, denn gerade bei der Erstdiagnose bestehen häufig Unsicherheiten oder ja, es ergeben sich ganz viele Fragen, aber auch bei der Krankheitsbewältigung oder im Verlauf der Erkrankung wirkt sich eine individuelle Beratung positiv auf die jeweilige Situation aus. Für den Fall, dass, wie Dr. Peres gerade schon sagte, die orale medikamentöse Therapie an ihre Grenzen stößt oder sich Symptome entwickeln, beziehungsweise vielleicht zunehmen, die die Lebensqualität deutlich einschränken, ist für viele ein offenes Ohr oder die ein oder andere Bewältigungsstrategie, gerade für die Betroffenen, aber auch für die Angehörigen, ein kleiner Hoffnungsschimmer. Mhm. Und ganz viele unserer Patienten begleite ich ja zum Teil über Jahre hinweg, immer mal wieder stationär, aber auch in einigen Fällen im Anschluss an den Klinikaufenthalt, wenn zum Beispiel der niedergelassene Neurologe ja nicht erreicht werden kann oder sich spezielle Fragen bei besonderen Therapieformen ergeben, wie zum Beispiel bei der Hautpflege im Bereich der Pumpentherapien. Da kann es durchaus schon mal vorkommen, dass sich der ein oder andere Telefonkontakt ergibt. Mhm. Ja, und so baut sich natürlich dann auch ein gewisses Vertrauensverhältnis auf, was einen positiven Effekt auf die Patienten, auf deren Angehörige und vielleicht sogar auch auf die Erkrankung selbst haben kann.
Ja, ganz sicher. Das ist ja, also die Diagnose ist ja erstmal für den Betroffenen ein Riesenschock. Und wenn man dann wirklich gut aufgeklärt wird, sowohl von ärztlicher Seite als auch dann jemand an der Seite hat, wie Sie schon gerade gesagt haben, vielleicht Jahre, Jahrzehnte, das ist natürlich auch wirklich sehr beruhigend. Ne? Die Frau Klein kennt mich, da muss ich nicht wieder von vorne anfangen. Das ist ja auch einfach ein Stabilitätsfaktor, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja.
Also ich wirke so ein bisschen wie auch ein Bindeglied zwischen den Patienten und der Klinik.
Ja, toll. Wirklich sehr schön. Und Sie sind ja ein interdisziplinäres Team, das heißt aus ganz vielen Berufsgruppen. Und wir hatten ja jetzt gerade schon die Ärzte und jetzt auch die Pflege. Es gibt ja auch die Therapeuten, denn Sie schreiben ja auch, dass bei Parkinson auch therapeutische Maßnahmen begleitend sehr gut helfen. Können Sie uns da noch ein bisschen zu erzählen?
Ja, sehr gern. Eine optimale und auf den Patienten individuell zugeschnittene Therapie ist nie eine Einzelleistung, sondern immer, wie ich finde, der Verdienst des gesamten Teams. Neben den ärztlichen Kollegen ist der Stellenwert der pflegerischen und therapeutischen Kollegen genauso hoch einzuschätzen. Gerade die Begleittherapien im Bereich Ergo, Logo und auch Physiotherapie geben den meisten Patienten so viel an Lebensqualität auch zurück. Denn im Verlauf der Parkinson-Erkrankung können diverse Symptome auftreten, die Dr. Peres eingangs schon explizit erörtert hat, die einen, wie ich finde, immensen Einfluss auf die Aktivitäten des täglichen Lebens nehmen können. Mhm. Wie zum Beispiel im Bereich der Sprache. Ne? Diese kann leiser werden, beziehungsweise verwaschener klingen oder im schlimmsten Fall sogar völlig unverständlich werden. So, dass der Kommunikationspartner den Betroffenen immer wieder daran erinnern muss, deutlicher zu sprechen oder auch das Gesagte mehrfach zu wiederholen. Und das führt häufig zu Frustration auf beiden Seiten, das kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen. Die Beweglichkeit kann sich verändern, bedeutet, das Gangbild wird anders. Es können Starthemmungen auftreten, die Schrittlänge kann sich verkleinern und vielleicht, ja, wird das Gehen auch, ja, schlurfender, das Aufstehen oder die Transfers vom Sitzen in den Stand sind eventuell erschwert und somit erhöht sich dann auch noch die Sturzgefahr. Genauso, das hat Dr. Peres gerade auch schon gesagt, kann die Feinmotorik betroffen sein, dass einem das Schreiben oder das Handwerken nicht mehr so leicht fällt. Und jetzt, Frau Koller, stellen Sie sich mal vor, Sie stehen in der Bank am Schalter und wollen einen Beleg unterschreiben und das funktioniert nicht. Oder Sie sind bei Aldi an der Kasse und die Schlange wird immer länger und Sie sind nicht in der Lage, Geld aus dem Portemonnaie zu nehmen. Und hier hilft wirklich nur diszipliniertes Üben unter professioneller Anleitung der therapeutischen Kollegen. Natürlich aus den Bereichen Logo, Ergo und Physiotherapie. Wir hier in der Klinik können da nur im stationären Aufenthalt den Grundstein legen. Im häuslichen Umfeld sind unsere Patienten natürlich angehalten, diese Maßnahmen weiter fortzuführen, um so den Ist-Zustand der Erkrankung zu erhalten und Defiziten vorzubeugen. Mhm. Einen weiteren wichtigen Aspekt habe ich jetzt allerdings noch gar nicht mit erwähnt, und das ist die Mitbetreuung im psychologischen Bereich. Diese wird häufig komplett vergessen, denn leider kann sich auch der Gemütszustand und das Gefühlsleben durch die Parkinson-Erkrankung deutlich ändern. Und wenn hier natürlich Defizite auftreten, dann müssen wir genauso behandeln wie bei körperlichen Symptomen. Mhm.
Aber auch da gibt es ja eine Kollegin vor Ort, ne, die hier auch Parkinson-Patientinnen unterstützen kann, richtig?
Richtig. Und zwar eine sehr tolle Kollegin, die ich sehr wertschätze, die Frau Overbeck. Mhm.
Wunderbar. Ja, vielen Dank, Frau Kleen. Das haben Sie ja wirklich sehr ausführlich und sehr nachvollziehbar dargestellt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie furchtbar stressig das ist. Und allein schon der Gedanke natürlich, mir passiert diese Situation, könnte mich ja tatsächlich auch davon abhalten. Und das wäre ja das Fatalste. Aber es ist ja gut, wenn Sie eben Therapeutinnen an der Hand haben, die mich dann auch auf diese Situation hinweisen und mit mir üben. Denn da gibt es ja diverse Übungen, wie ich dieses Einfrieren, wie ich diese bestimmten Dinge einfach dann auch überwinden kann und dann doch noch wieder im Alltag auch bestimmte Sachen machen kann.
Genau. Und wie gesagt, wir versuchen hier in der Klinik schon mal den Grundstein zu legen, damit die Patienten zu Hause wieder aktiver sein können.
Ja, prima. Dr. Peres, Sie behandeln ja über 400 Parkinson-PatientInnen jährlich stationär und nahezu genauso viele auch in den Ambulanzen. Was geschieht denn hier?
Ja, zunächst einmal möchte ich auch noch mal zu dem, was Frau Kleen schon gerade gesagt hat, vielleicht noch hinzufügen, was ganz wichtig ist und was wir eigentlich auch sehr intensiv, und auch Frau Kleen, wir behandeln nicht nur die Betroffenen, sondern ich sage auch immer, die Angehörigen sind auch betroffen. Denn die Angehörigen, das vergisst man, müssen sich oft zurücknehmen, sie müssen mehr Geduld haben. Die Abläufe durch die Erkrankung führen dazu, dass Bewegungen deutlich langsamer ausgeführt werden, dass es zum Teil zum Einfrieren kommt, wie Sie schon gerade gesagt haben, dass Hilfsbedarf womöglich besteht bei Tätigkeiten. Und das Schlimme an der Erkrankung ist, dass die Symptome allesamt zunehmen in Stresssituationen. Also ich habe Referenten bei mir, Staatsanwälte oder Mediziner, die dann, wenn sie Druck haben, plötzlich das Zittern ganz extrem da ist oder sie nicht mehr richtig sprechen können. Das ist für den Betroffenen sehr schwierig, führt auch oft zu einem Verlust des Selbstwertgefühls oder zur Rückzugstendenz. Und das muss natürlich auch der Partner, die Partnerin mit auffangen. Und da sind diese Gespräche mit Frau Kleen als Parkinson-Nurse oder mit uns Ärzten, aber auch mit unserer Neuropsychologin, glaube ich, ganz wichtig. Und das wird oft vergessen im ambulanten Bereich. Das machen wir in der Tat bei uns viel, sowohl stationär als auch ambulant. Und natürlich machen wir in der stationären Behandlung, neben der Komplexbehandlung mit Physiotherapie, Logopädie, wo das Sprechen trainiert wird, Ergotherapie zu trainieren, der Feinmotorik, auch neuropsychologische Trainingsmodule oder Testungen, aber auch eine medikamentöse Einstellung. Und die medikamentöse Einstellung ist teilweise sehr komplex, da die Symptome nicht den gesamten Tag über gleich sind. Um es zu vergleichen, wenn jemand einen Schlaganfall gehabt hat, hat er eine Lähmung. Und diese Lähmung im Arm oder Bein ist den ganzen Tag gleich. Bei Parkinson, wie ich gerade schon sagte, gibt es Schwankungen, emotionsabhängig. Aber es kann auch sein, dass morgens die Symptome ganz ausgeprägt sind und nachmittags ganz gering. Also muss ich morgens die Tabletten erhöhen. Teilweise sogar 4, 5 oder 6 bis zu 7 Einnahmezeiten einführen. Und das kann man dann während eines stationären Settings gut machen. Durch die täglichen Visiten, aber auch Rückmeldungen durch die therapeutischen Arbeitsgruppen, um da die Medikation anzupassen. Was wir noch darüber hinaus machen, ist dann bei Erkrankungen, die fortgeschrittener sind, prüfen, ob beispielsweise eine Tiefenhirnstimulation, eine Operation eine Alternative sein kann oder auch eine Pumpentherapie, von der Frau Kleen gerade schon berichtet hat. Mhm.
Interessant. Können Sie die tiefe Hirnstimulation noch ein bisschen ausführen, Dr. Peres?
Ja, also es ist so, wir haben die Möglichkeit, indem wir bestimmte Hirnareale im Gehirn mit elektronischen Impulsen reizen, die Parkinson-Erkrankung deutlich zu lindern. Es ist so, dass durch einen operativen Eingriff in zwei Areale im Gehirn, also für die rechte und für die linke Hirnhälfte, zunächst Elektroden implantiert werden und dann durch äußere Einstellung, durch eine Geräteeinstellung von außen, die Stimulation sowohl von der Stärke als auch von der Lokalisation durchgeführt werden kann. Nicht alle Betroffenen sind dafür geeignet. Jüngere Betroffene sind sehr viel häufiger dafür geeignet oder Betroffene, die körperlich auch mit 70 oder 75 Jahren noch sehr fit sind, während Betroffene mit psychologischen Einschränkungen dafür nicht in Frage kommen. Auch das untersuchen wir dann vorher.
Also wirklich sehr, sehr individuell jeweils, ne? Die Diagnostik als auch dann die Therapie. Da muss man wirklich viel Zeit sich nehmen und ihre Erfahrung natürlich spielt dann da auch eine große Rolle, ne?
Und das ist auch ein bisschen das Dilemma. Viele Betroffene, das gilt für die Medikamente genauso. Die Erkrankung ist bei jedem unterschiedlich. Kann man gut vergleichen mit Corona. Es gab Betroffene, die kaum Symptome hatten, andere waren schwer krank. Mhm. Und nicht für alle war jede Medikation erforderlich. Und beim Parkinson kommen viele Angehörige oder Betroffene und sagen Sie mal, der Bekannte von mir hat die und die Medikamente bekommen. Wäre das nicht auch was für mich? Ja. Und das ist leider nicht immer so für jeden gleich anwendbar. Und das macht es auch komplex, aber auch spannend für uns Therapeuten. Ne? Das ist schon so. Die tiefliche Stimulation ist eine gute Ergänzung, aber auch nicht für jeden geeignet.
Mhm. Und Frau Kleen, richtig, die Operation an sich wird ja dann jetzt nicht in Dülmen durchgeführt, aber Sie bereiten vor bzw. nach. Können Sie noch mal kurz sozusagen den Part, der in Dülmen erledigt wird, dazu uns zusammenfassen?
Das ist korrekt. Also wie Dr. Pere schon sagte, stellen wir im Vorfeld die Indikation, ob die Patienten überhaupt für die Operation in Frage kommen. Sollte das der Fall sein, gehen die Patienten von uns in eine neurochirurgische Abteilung. Wir arbeiten hier zum Beispiel mit der Barbara-Klinik Hamm-Hessen oder auch der Uniklinik Münster zusammen, aber auch mit allen anderen neurochirurgischen Abteilungen. Und sollten die Neurochirurgen keine Einwände haben und der Operationstermin feststehen, kommen die Patienten eine Woche davor nochmal zu uns. Wir reduzieren die Medikation und verlegen die Patienten dann einen Tag vor der OP in die jeweilige Klinik. Und sollte bei der OP alles ohne Komplikationen verlaufen, gehen die Patienten kurzfristig danach in eine Rehabilitationsmaßnahme und circa 3 Monate später kommen die Patienten dann noch einmal zu uns und wir übernehmen dann die Feineinstellung im Bereich Medikation und Strom.
Also auch da nochmal eine schöne, enge Begleitung hier Perfekt. Vor Ort in Dülmen durch Sie.
Genau. Im Nachgang, wenn die Möglichkeit besteht und die Patienten zeitnahe Nebenwirkungen bekommen, können wir kleinere Einstellungen und auch die Überprüfung des Systems in der Ermächtigungsambulanz für Bewegungsstörungen dann auch übernehmen. Das machen wir immer dienstags von 13 bis 15 Uhr, natürlich mit vorheriger Terminabsprache.
Alles klar, wunderbar. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir ja einiges gehört, also welche Symptome Parkinson macht, schon in früherem Stadium und auch später, welche Therapien wirklich je nach Patient und Stadium auch da möglich sind und was in Ihrer Klinik in Dülmen alles so angeboten wird. Zum Ende, haben Sie beide vielleicht noch eine Botschaft oder irgendwie einen Wunsch an Betroffene oder Angehörige, die Sie mitgeben möchten?
Ja, vielleicht fange ich mal an. Also erstmal, wenn ich zurückblicke, noch Ende der 90er Jahre, habe ich erlebt persönlich, wie Menschen mit Parkinson sich zurückgezogen haben, wo es sehr viele Vorurteile neurologischen Erkrankungen gegenüber gab. Das hat sich völlig geändert, das muss man wirklich sagen. Dazu haben sicherlich die Parkinson-Selbsthilfegruppen beigetragen, die Öffnung dieser Krankheitsbilder. Es hat sich auch positiv bemerkt gemacht, dass viele namhafte Betroffene in die Medien gegangen sind. Selbst Papst Johannes Paul II., als er dann Parkinson bekam im Münsterland, kam das natürlich, wurde das sehr wahrgenommen. Oder später bei den Sportlern Muhammad Ali betroffen waren oder Michael G. Fox. Es ist ein völlig anderer Umgang mit der Erkrankung. Das freut mich. Ich kann jeden nur dazu ermutigen, offen mit dieser Erkrankung umzugehen, sich nicht zu verstecken. Die Lebenserwartung ist eine völlig normale. Man wird halt nur Medikamente benötigen. Und die Therapiemöglichkeiten, ich hatte es ja anfangs schon gesagt, in der Neurologie, haben sich deutlich verbessert. Es sind weitere Forschungsarbeiten dabei. Und ich habe schon die Hoffnung, dass wir vielleicht nicht für die jetzige Generation, aber in der nächsten Generation Impfstoffe entwickeln, dass es gar nicht zu der Erkrankung kommt. Das ist natürlich Zukunftsmusik, aber es ist wichtig, dass wir da am Ball bleiben. Und wenn jemand Parkinson hat, soll er sich bitte auch in ärztliche Behandlung begeben. Man kann auch viel dagegen tun. Und die Angehörigen ermutige ich auch ausdrücklich, darüber zu sprechen, auch über ihre Wahrnehmung der Erkrankung. Und ich glaube, dass das wirklich beiden Seiten hilft.
Prima. Ja, das fand ich sehr hoffnungsvolle Schlussworte von Ihnen. Wunderbar. Herzlichen Dank an Sie beide für diese wirklich sehr nützlichen und interessanten und auch gut verständlichen Infos rund um die Krankheit. Und auch sehr schön, dass wir Sie beide ein bisschen kennenlernen konnten, beziehungsweise das ganze Team der Neurologie. Herzlichen Dank.
Gerne.
Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hallo Christophorus. Und bis dahin alles Gute.